Lydia Kraftgiger, Kapitel 7, Hinkeljugend. Am Samstagnachmittag im Juni 1933 tönt durchs offene Küchenfenster ein flotter Chor von Buben und Männern, zum Teil heiser vom Stimmbruch. Laut und kämpferisch dringt zum Takt von einer Trommel ein rassiges Marschlied inne. Lydia geht das Fenster zumachen und sieht auf der Strasse vor dem Haus eine Viererkolonne vorbeimarschieren, hinter einem rot-weiß-schwarzen Fahne mit Hakenkreuz etwa 30 Halbwüchsige. Die blonden Bursten in braunen Hemper, schwarzen Krawatten und kurzen schwarzen Hosen gesächtet nach Gemögung aus, hätten bloß kein Hakenkreuzbinden am linken Ärmel und kein Gewehr über der Achsel. Unwillkürlich bleibt sie am Fenster stehen und schaut durch die Scheibe. Gegen ihren Willen muss sie die schneidigen Bursten bewundern, die mit exakten Scheiteln, sauberen Uniformen, strammer Haltung und zügigem Schritt ihren Weg gehen. Sie ärgert sich sofort über sich selber und gibt sich nicht zu, wie sie sich von diesen Jünglingen angesprochen fühlt. Das sind ja eben die. Die haben jetzt ihren Staatsjugendtag, einen schulfreien Tag pro Woche mit attraktivem Programm, aber ihre Söhne müssen gleich in die Normalschule und am Montag werden sie erst noch ausgelacht von derigen Bursten, die jetzt so flott vorbeimarschieren. Immerhin, der Johannes steht da drüber. Er macht sich im Gimmi, hat Freude bekommen am Lehren und ist froh, dass er in diesen Schulstunden, wo er mehr hat als die anderen, seine Kenntnis kann erweitern. Er hat auch ein paar Lehrer, die ihn darum schätzen, wenn sie das auch nicht vor der Klasse zeigen wollen. Bloß ist er mehr für sich. Die Lydia hofft, er wird nicht noch zum Einzelgänger. Bei Martin ist die Gefahr nicht. Er hat das andere Geschlecht entdeckt und glaubt ziemlich Erfolg. Wie er doch ein Fäng so elegant herkommt. Beizöhn haben zwar eine ähnliche Anlegung, aber der Hans wirkt dabei so brav direkt zugeknöpft, der Martin dagegen auf eine saloppe Art pflegt. Er geht jetzt auch in die Mittelschule, eine technische, aber dort herrscht ein gröberer Ton als am humanistischen Gymnasium und eine evangelische Pfadi findet dort die Sebenhinkeljugendlichen noch extra blöd. Die Bursten kommen sich ja furchtbar mutig und hart vor, wenn sie in Überzahl auf ein paar wenige losgehen. Ihm setzt halt gleich zu, dass er als Nicht-Zugehörige zum Aussenseiter gemacht wird. Zwar darf er im evangelischen Jungmannenverbund einen Zug führen, wie auch der Älter. Bei Mädchen ist das noch weniger ein Problem. Zwar könnte es eben vom Bund Deutscher Mädel auch recht schnippisch sein und die Grüppli zusammen giggeln, aber Ruth und Anneli leiden bis jetzt nicht so darunter. Lydias Mann scheint sich allerdings wegen der Hinkeljugend grosse Sorgen zu machen. Jedenfalls hat er angekündigt, er rede am Sonntag mit der ganzen Familie drüber. Am Sonntag nach dem Mittag helfen alle wie nämlich beim Abwaschen und dann sitzt die ganze Familie zusammen beim schwarzen Kaffee. Heute will der Vater eben etwas Ernstes mit allen besprechen, etwas, wo vor allem auch die Kinder angehen. Natürlich gehört auch die Wonna zur Gemeinschaft. Die Kinder wissen, dass man bei diesen Gelegenheiten einmal zuhören muss und warten, bis man gefragt wird. Und darum sitzen alle still da. Nur der Bäuli mit seinen 9 Jahren hält die Spannung nicht gut aus. Er drückt sich als Mami an und flismet ihr ins Ohr, während der Vater sagt, es passieren fängt Sachen in dem deutschen Reich, leider in einer Richtung, wo mir gar nicht gefällt, wo nicht gut ist, fängt er an. Dass der Pfarrer Bodelschwing, einer, der noch aufrecht denkt, dass er vom preußischen Kultusminister abgesetzt worden ist, macht besonders mir Sorge. Das, was noch Junge angeht, ist vielleicht noch schlimmer. Ihr habt denk gehört, dass der Baldur von Schirach mit der Hinkeljugend ist der Reichsausschuss deutscher Jugendverbände besetzen. Der Reichsausschuss ist das oberste Gremium im Land, wo alle Freizeitgruppen für Kind und Jugendliche organisiert, also auch die evangelische Jungmannenbünd und Jungmeidlibünd, wo ihr ja dabei sind. Nach dem Putsch am 17. Juni ernennt der Reichskanzler ausgerechnet den von Schirach zum Jugendführer des Deutschen Reiches, das heisst zum Oberbefehlshaber von der ganzen deutschen Jugend. Also nein, rief Ruth dazwischen, der Führer hilft nach den Räuber. Leider wird heute in Deutschland das Urrecht belohnt und gestraft werden die Aufrechten, die, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Das ist bitter. Aber weiter. Für das der von Schirach kann befehlen, muss er Leute haben, die seine Befehle an die unteren und zuletzt an Mädchen und Buben weitergeben. Und darum will er die Verbandspräsidenten wieder zurückholen, gerade die, die er fortgejagt hat. So weit die Wende. Für den Reichsverband der evangelischen Jungmännerbünde, also für euer Verband, stellt sich der Erich Stange zur Verfügung. Wo ich das erfahre, verschricke. Ich kenne den nämlich als ein Kaisertreue, als eine, wo dem Kaiser als Schutzpatron von der Religion nahtruert. Der Stange sieht nicht, in was für ein Elend die Nazi einem hineinführen. Er meint, er müsse sich mit dem Hinkel gut stellen. Wo ich die Umwälzung erfahren habe, da weiss ich, es geht richtig gleichschaltig. Das heisst, alle Jugendverbände müssen jetzt gleich werden wie die Hinkeljugend. Alle Bursten müssen nur noch Soldaten geben, nur noch für den Krieg lehren. Dürfen nur Verachtung und Hass haben gegenüber anderen Leuten. Die Mädchen und Bursten dürfen nicht mehr wandern, um sich an der Natur zu freuen. dörfet nümmen in Wald einfach go Pflanze kennenlehre, nümmen go Spuren von Tier und Vogelrüf studiere. Verbarme, Hilfsbereitschaft gilt als Schwäche. Tatsächlich gibt jetzt der Baldur von Schirach eben den Befehl raus. Alle Jugendverbände werden gleichgeschaltet, werden Hinkeljugend. Das darf nicht sein. Ruhig und entschlossen, sagt's der Hans. Einmal in meinem Zug schaue ich dafür, dass wir unser evangelisches Programm weiterführen. Lebhaft stimmen dem die Jüngeren bei und der Martin ruft, aber dann gehen's doch auch uns quer. Wir wollen dann schauen, ich kenne doch meine Leute. Die lassen sich von diesen Nazi nicht alles bieten. Das Anneli, nein, wir auch nicht, sicher nicht. Da meint die Wonna, das sei ja edel und gut, aber die Kinder haben ja keine Ahnung. Und Lydia warnt, macht ja nichts Gefährliches. Ein Wort gibt's ander, die Kinder reden aufgeregt durcheinander. Wo es ein bisschen ruhiger wird, sagt der Vater. Ich habe ja noch gar nicht fertig geredet. Und plötzlich sind alle betroffen still. Mit meinen Freunden Bonhoeffer und Niemöller und Theologen von Marburg habe ich mich selbstverständlich besprochen. Es ist klar, dass wir unsere Kinder austreten lassen, wir alle von evangelischer Gesinnung. Schade ist es gleich, der Hans. Die Übungen vom Jugendverband sind doch etwas Wertvolles für Burschen in dem Alter. Und der Martin? Wir müssten uns gleich wehren. Wir Schweizer haben nämlich eine lange Tradition, dass wir uns wehren für die Freiheit. In der Zeit, wo Ritter in eisigen Rüstungen in den Krieg gezogen sind, da sind die Habsburger mächtig gewesen. Und sie haben im Gebiet der vier Waldstädten Ansprüche gestellt auf bestimmte Ländereien. Die Bauern und Hirten dort haben aber ihr Recht behauptet, dass sie reichsfrei seien, dass sie bloß dem Kaiser müssen folgen, sonst niemandem. Da rücken die Habsburger am Sempacher See nach vor und wo ihnen die Eidgenossen entgegenkommen, stellen sich die Ritter zur Schlacht auf. Sie rücken zu Fuss vor, dabei heben sie lange, spitzige Lanzen gerade führen. Jeden Eidgenoss, der auf die Ritter zuwett, wird von diesen Lanzen aufgespiesst. Noch schlimmer, die Eidgenossen können nicht mehr zurück und die Ritter rücken ständig vor, immer zuvorderst die Lanzenspitze. Da ruft einer, er heisst Arnold vom Winkelried, der ruft, Eidgenossen, ich will euch eine Gassbahn. Schaut für meine Frau und Kind. Der Wegen umarmt eine Puschle von diesen Lanzen, wirft sich mit ihrer breiten Brust in die Spitze und in den Tod. Auf beiden Seiten haben jetzt die Eidgenossen Platz und rennen auf die Ritter los. Auf die Art, mit dem Einsatz vom Leben von Kameraden, besiegt man das Ritterheer. Das Anneli klatscht und lacht, Ruth ruft Bravo, der Martin. Der Winkelried ist halt schon tapfer gsi. Und der Hans stellt bloß fest, bei den alten Eidgenossen hat's schon einen Helden gehabt. Da will der Vater wissen, wo hast auch die Geschichte her? Allweg kaum aus der Schule. Und der Martin, Die steht in der Schweizer Sage von Meirat Lienert. Das Buch habe ich von Grosseltern Giger bekommen. Vater, für was, Martin, hast du uns jetzt die Schweizer Sage erzählt? Die Geschichte zeigt, dass man nicht immer zuerst an sich denken darf. Der Winkelried ist ein Held, weil er sich für die anderen opfert. Du hast recht, das ist etwas ganz Wichtiges. Aber da steckt noch mehr drin. Das Anneli, du meinst sicher, dass ein Mann muss für Frau und Kind schauen, wenn er in den Tod geht. Auch du hast natürlich recht. Mir ist noch etwas wichtiger. Der Martin hat schon recht, dass wir Schweizer eine Tradition haben, dass wir uns für die Freiheit wehren. Aber das heisst nicht einfach, dass wir machen wollen, was uns passt. Es geht mir um eine Freiheit für unsere Überzeugung, dass wir dürfen machen, was Gott uns befiehlt, was Jesus uns lehrt. Martin, dann findest du also auch, Vater, wir sollen uns wehren. Jetzt aber langsam. Ich weiss schon, ihr habt dich eingesetzt bei evangelischen Jungmannen und es freut mich neumadurch schon, dass ihr euch wehren wollt. Dass keins von euch Kind in die Hinkeljugend geht, so viel ist klar. Es wird leider nicht lang gehen, bis alle im Alter zwischen 10 und 18 Jahren mitmachen müssen. Aber ihr seid Schweizer, wie Mutter und ich. Als Schweizer haben wir nichts zu suchen in einer Jugendorganisation vom deutschen Staat, schon gar nicht in der Hinkeljugend mit militärischer Zielsetzung. Dass ihr euch wehret, ist aber nicht nötig. Das überlässt ihr mir. Lydia hat Bedenken. Als Ausländer können wir uns nicht erlauben, gegen die Nationalsozialisten auftreten. Das ist viel zu gefährlich. Die Leute sind nicht zimperli. Das haben sie schon genug bewiesen. Ja, der Kurt. Ja, die sind nicht zimperli. In dem deutschen Reich gibt's keine Freiheit mehr. Ich erzähle euch jetzt aber auch eine Geschichte, die vielleicht besser zeigt, was ich meine. Wo die Franzosen unter dem Napoleon die Schweiz erobert haben, da begrüssen viele Schweizer freudig die fremde Truppe, weil's französisch Direktorium mit der alten Herrschaft von der Patrizierfamilie über die Untertanen aufgeräumt hat. Aber die französische Besatzung verübt auch viel Willkür und Unrecht. Gegen das wehrt sie der Pfarrer am St. Peter zu Zürich, der Hans-Kasper Lavater. Aber die Zürcher Regierung verwarnt aus Angst vor den Franzosen den Pfarrer Lavater. Mutig fängt er schon seine nächste Predigt so an. Was soll ein christlicher Pfarrer in dieser Zeit besonders predigen? Soll er schweigen aus blöder Furcht, dass er niemand verletze? Oha! Dann wäre er ein schwacher, charakterloser Prediger, unwürdig seiner Amtspflicht. Nein, solange Unrecht geschieht, soll er nicht schweigen. Schweigen kann zur Sünde werden. Ihr sagt, Schwiegen ist Gold, das mag ja in glücklichen Zeiten stimmen. Ich aber sage neu, in den Zeiten vom Urrecht wird das Gold zum Judaslohn von der Feigheit. Auch weiter nimmt der Pfarrer Lavater in dieser Predigt kein Blatt vors Maul. Nachher kommt ein Zürcher Rat auf ihn zu, also einer, wo sich der französische Besatzer anpasst und schimpft, was er sich einbilde, mit derigen Worten will gegen Kanonen und Bajonett aufkommen. Auf das schreit der Lavater an, als Christ müsse der Obrigkeit folgen, aber als Mensch und Bürger wäre er im Stand, der erstbeste Urheber von der Versklavung vom Volk, go mit der Pistole vor den Kopf schiessen. Ein paar Wochen später wird der Pfarrer verhaftet und nach ein paar Monaten verteilt er sein letztes Brot und sein letztes Geld an arme Hungerleider. Ausgerechnet während schiesst ihn ein französischer Soldat zu Tod. Hans, die Geschichte ist dann interessant. Die habe ich tatsächlich nicht gekannt. An meiner Schule werden wir mit den Nibelungensagen geplagt. Wonach? Die einseitige Verherrlichung von Kampf und Mut germanischer Recken und heidnischer Götter gilt viel in meinem Land und besonders jetzt macht Deutschland eine arge Zeit von Unrecht und Unterdrückung der guten christlichen Gesinnung durch. Und da sind hier die Nibelungensagen hoch im Kurs. Vater, mich freut's, dass ihr die Schweizer Tradition kennet, dass ihr die Geschichten kennet, wo unsere Geschichten sind, wo euch sagt, dass wir zu unserer Überzeugung nach Jesus Christus müssen stehen. Martin, aber du sagst doch, wir sollen uns nicht für unseren evangelischen Zug wehren. Vater, ich bin froh, Martin, dass du fragst. Wenn du oder der Hans oder euer Freund dem Staatsbefehl zwider ein eigenes Programm macht, und wenn ihr noch weiss, wie viele Kameraden denen Nazis trotz zusammenbringen, so nützt das leider niemandem nichts. Die Nationalsozialisten sind ebenso verblendet, die sind im Stand und gehen mit einer bewaffneten Übermacht auf Halbwüchsige los. Ihr hättet keine Chance. So weit der erste Teil vom siebten Kapitel Hitlerjugend.